Ich freue mich, dass wir zusammen Gemeinschaft unter Gottes Wort haben. Mir ist aufgefallen, dass ich über die Jahre häufig an Himmelfahrt oder rund um Himmelfahrt da war. Vielleicht nächstes Jahr mal Karfreitag, damit es nicht langweilig wird. Aber Himmelfahrt ist mir persönlich ein ganz wesentlicher Feiertag. Und das Persönliche, das möchte ich versuchen, anhand dieses kurzen Abschnitts ein bisschen uns darzustellen und begreifbar zu machen. Lasst uns nochmal miteinander beten. Lieber Herr Jesus Christus, Sieger von Golgatha, Sieger vom Ostermorgen, wir beten dich an, wir danken dir, dass du uns mitgenommen hast in deinen Sieg. Wir danken dir, dass wir dein Eigentum sein dürfen, weil du uns mit deinem Blut erkauft hast. Wir danken dir, dass wir deiner Herrschaft unterstehen dürfen. Du hast uns aus Gnade angenommen und hast uns aus Gnade zu Kindern des heiligen Gottes gemacht. Lehre uns bitte auf dich sehen, lehre uns begreifen, was das heißt, was du für uns getan hast. Lehre uns dich erkennen und kennen, auch in unserem alltäglichen Leben, wo wir so dringend darauf angewiesen sind, dass du Herr bist. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Mir ist Himmelfahrt persönlich ein ganz wesentlicher Feiertag, weil die Bibel uns das Geschehen von Himmelfahrt schildert als das Ereignis, bei dem ein für alle Mal die Machtfrage geklärt wird. Jesus Christus sagt, das haben wir jetzt nicht gelesen, das berichtet Matthäus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Diese Macht, diese Gewalt, diese Herrschaft, diese Souveränität, die nimmt er ein am Himmelfahrtstag. An dem Tag, an dem sein Vater zu ihm sagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache, Psalm 110. Das ist geschehen an Himmelfahrt, diese Thronbesteigung, die ist geschehen. Jetzt ist man in unserer Zeit natürlich immer noch mit der Frage konfrontiert, wie kann ich das denn zu fassen kriegen? Ich gucke mich um und es sieht alles so anders aus. Da wird mir im Glauben tatsächlich noch zur Geduld gemahnt, aber es ist eine sichere Geduld. Da werden wir uns nachher noch mit beschäftigen, dass Jesus Christus die Herrschaft innehat. Das ist keine Frage mehr. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es in dieser Welt die beherrschende Realität wird. Der 8. Mai 1945 war für Deutschland und für Europa ein sehr wesentlicher Tag. Da war der Spuk des satanischen Hitler-Regimes endlich vorbei. Und die letzten derer, die noch Autorität hatten, haben das auch zugegeben. Aber es dauerte. Der Rundfunk war zerstört. Es dauerte einfach, bis das in Deutschland rum war. Mancherorts ist das am 11. Mai bekannt geworden. Hast du das noch nicht gehört? Am 8. Mai war alles vorbei. Im Hintergrund war es vielleicht der 8. Juni, ich weiß es nicht genau. Diesen 9. und 10. Mai, den haben manche von diesen Drecksäcken noch genutzt und haben sich ihre abgerissenen Uniformen von der SS, von der Gestapo, keine Ahnung was, nochmal angezogen und haben ihren Nachbarn, die noch nicht Bescheid wussten, dass sie eigentlich entmachtet waren, nochmal Geld abgepresst, das sie zur Flucht brauchten. Das ist vielerorts berichtet. Der 9. und 10. Mai waren Paniktage für die Schergen des ehemaligen Regimes. Und die haben nochmal geguckt, was kann ich denn jetzt noch für mich rausholen, bevor ich fliehen muss. Heilsgeschichtlich befinden wir uns, so ist es mein Eindruck, am 9. und 10. Mai. Der Sieg steht fest, die Kapitulation der bösen Mächte hat auf Golgatha und am Ostermorgen stattgefunden, aber es finden immer noch Rückzugsgefechte statt. Und es ist noch nicht bei allen rum, diese Mächte sind besiegt. Diese Mächte versuchen noch, sich irgendwie aufzuspielen, als hätten sie noch was zu gelten. Und denen, die noch nicht wissen, dass die Mächte besiegt sind, denen machen sie noch Angst, denen pressen sie noch was ab. Aber es ist ein besiegter Feind, der da an die Tür klopft. Und wer den Sieger kennt und weiß, dass dieser Feind besiegt ist, der kann dem Feind sagen, du hast an meiner Tür nichts mehr zu klopfen. Jesus Christus hat den himmlischen Thron bestiegen. Er versichert, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Heilsgeschichtlich haben wir jetzt noch eine Zeit vor uns, bis er diese Regierungsgewalt, die er innehat, vollständig umsetzen wird. Da beschäftigen wir uns dienstagsabends zurzeit intensiver mit. Wir dürfen den auf dem Thron schon kennen und wir dürfen ihn kennen als den, der uns ganz persönlich anbietet, wir sollen sein Eigentum sein. Und der uns anbietet, uns zu schützen, wie man sein teuer erkauftes Eigentum schützt. Deswegen beginnt Paulus hier in unserem Abschnitt mit einer gewissen Bedingung. Seid ihr nun mit Christus auferstanden? Es entscheidet sich heilsgeschichtlich da auch nochmal sehr viel. Wo gehöre ich eigentlich hin? Wo gehörst du eigentlich hin? Bin ich einer, der Jesus einen sehr vorbildlichen Charakter bescheinigt, von dem ich viel lernen kann? Das war Ende des 19. Jahrhunderts die Strömung in der Theologie überhaupt. Albert Schweitzer wäre da zu nennen, die Leben-Jesu-Forschung. Leben wie Jesus. Leben wie Jesus ist aber nicht Leben mit Jesus. Und es ist auch nicht Leben unter Jesus als dem Herrn, Leben als Eigentum Jesu. Ist Jesus einer, der mir vieles zu geben hat, wenn es mir gesundheitlich fehlt, wenn es mir finanziell fehlt, wende ich mich dann an ihn, dann muss ich leider davor warnen, dass wer so denkt, mit seinem Selbstbetrug früher oder später Schiffbruch erleiden wird. Wer so denkt, bleibt hoheitlich bei sich selber und gibt Jesus nicht die Hoheit, die ihm gehört. Die Einladung an mich ist, ich soll Eigentum Jesu Christi werden. Ich darf mein Leben, mein altes Leben als Sünder, meine Selbstgerechtigkeit, meine Eigenmächtigkeit, meinen Hochmut nehmen und darf ihn vor seinem Kreuz Golgatha hinlegen. Und darf zu ihm sagen, nimm das mit in deinen Tod. Und dann nimmt er das mit in seinen Tod und dann nimmt er mich mit aus seinem leeren Grab in sein Leben. Er trennt mich, den Sünder, von der Sünde, die mir den Tod bringt. Er macht mich zum begnadigten Sünder. Und was mir den Tod brachte, das nimmt er mit und schenkt mir sein Leben. Diese Demut, Die braucht es allerdings von mir. Diese Haltung muss ich einnehmen. Das Kreuz von Golgatha ist Gottes Urteil über mein Leben und ist ein gerechtes Urteil. Da stirbt Jesus meinen Tod als Sünder. Aber auch die Gnade Gottes vom Ostermorgen, die darf ich frei annehmen. Ich darf mit Jesus Christus frei ausgehen aus dem Tod. Der Tod darf hinter mir liegen, wenn ich mein Leben Jesus zum Eigentum gebe. Seid ihr nun mit Christus auferstanden? Hier wird eine Neuordnung des Lebens vorausgesetzt, die von mir eine ganz bestimmte Haltung verlangt, nämlich die Haltung, dass ich mein Leben unter den Sieg Jesu Christi, unter die Gerechtigkeit des Heiligen Gottes, drunter demütige und dass ich mich von ihm befreien lasse, dass ich sein Kreuz anerkenne und dass ich mich von ihm in die Freiheit führen lasse, die ich selber nicht gehen kann, zu der ich selber auch nichts beitragen kann. Ich darf mich aber von ihm mitnehmen lassen. Ich darf mich von ihm machen lassen zu einem, der mit ihm auferstanden ist. Dann lebe ich in einem neuen Leben, in dem dieser Sieger, Jesus Christus, mein Herr ist. Dann lebe ich in einem Leben, das dem gehört, der von Gott eingeladen worden ist, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Es ist nicht nur ein Ehrenplatz, rechts neben Gott zu sitzen. Es ist der Platz, den Gott, der Sohn, auf dem Herrschaftsthron über Himmel und Erde eingenommen hat. Kleine Seitenbemerkung, bei der ersten uns geschilderten Situation eines Märtyrertodes in Apostelgeschichte 7 bei Stephanus, da bleibt Jesus nicht sitzen. Das reißt ihn von seinem Thron hoch. Stephanus sieht Jesus als einen, der im Himmel steht. Wenn Leute, die Eigentum Jesu Christi sind, in solchen Lebenssituationen stecken, dann haben sie es nicht mit einem Herrn zu tun, der sitzen bleibt. Dann haben sie es mit einem Herrn zu tun, der aufspringt, um ihnen entgegenzukommen. Wer nun als Eigentum Jesu Christi in diesem neuen Leben unterwegs ist, der hat einen kraftvollen Aufblick, der hat einen heilvollen Rückblick und der hat einen hoffnungsvollen Ausblick. Seid ihr nun mit Christus auferstanden? Luther sagt so, sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, trachtet nicht nach dem, was auf Erden ist. Paulus meint das hier als eine ganz persönliche Ausrichtung in den Fragen, in denen du steckst, in den Fragen über dich selber. Was ist das mit deinem Leben? In den Fragen, die damit zusammenhängen, was du alles noch unter die Füße kriegen musst, sei es seelsorglich, sei es an einem Lebenswandel, der mit deinem neuen Leben nichts zu tun haben sollte. Es hat in der Christenheit dann immer wieder Bestrebungen und ganze Bewegungen gegeben, die Lehren aufgestellt haben, die von Christus weggingen. Lehren, die wieder anfingen, dass ich mich um mich drehen muss. Ich muss das schaffen. Ich muss besser werden. Ich muss Strategien entwickeln. Viele werden von der Heiligungsbewegung schon gehört haben. Da war ein grundsätzlich erstmal in der Absicht positives Streben. Ich möchte zu Gott passen. Ich möchte Gott gefallen. Ich möchte ein Leben führen, das vor Gott bestehen kann. Aber die Lehre, die dahinter steckte, war immer, das musst du aus dir selber schaffen. Und damit werde ich wieder in meinen ehemaligen Tod hineingewiesen und kriege gesagt, Diesen Tod, den musst du jetzt zu der Kraft machen, mit der du ein neues Leben schaffst. Was dahinter die Logik sein soll, kann mir keiner erklären. Ich kann ja froh sein, dass mein Tod von Jesus besiegt ist. Die Kolosser, an die dieser Brief sich richtet, hatten auch noch Lehrprobleme der intellektuellen Art. Da waren Leute gekommen, die der Gemeinde eingeredet hatten, ja, jetzt musst du aber auch noch den Philosophen folgen und musst da besser werden. Und da wird man sich ja auch nie so ganz einig. Wenn ich Platon folge, dann muss ich mir selber absterben, ich muss mich selber töten. Ich darf hier eigentlich gar nichts mehr gut finden. Wie soll ich das machen? Paulus sagt, folgt nicht mehr diesem Menschenwerk. Fasst das nicht an, rührt das nicht an, guckt da nicht hin. Alle diese Dinge, das kann in Fragen der Seelsorge da und dort nützen. Aber es bringt dir vor Gott nichts. Es macht dich nicht zu dem neuen Menschen, der du in Christus sein darfst. Und es löst die Probleme deines Lebens nicht. Du wirst keine Kraft bekommen, dein Leben zu führen. Du wirst keine Lösung bekommen für das, was dir die Seele niederdrückt. Du wirst keine Lösung bekommen für das, was du in deinem Leben wahrnimmst, was zu deinem heiligen Gott einfach nicht passt. Du wirst immer wieder Niederlagen erleben. Und irgendwann wirst du anfangen, dich in deinen Niederlagen einzurichten, weil du es ja sowieso nicht kannst. Paulus sagt, das ist Suchen an der falschen Ecke. Wenn du nach Selbsterlösungsmethoden, nach Methoden der Selbstwirksamkeit oder nach Methoden einer geistlichen Selbstoptimierung suchst, dann erleidest du Schiffbruch. Dann trachtest du nach dem, was auf Erden ist. Auf Erden hast du aber nichts mehr zu gewinnen. Du bist mit Christus dieser Welt gestorben und diese Welt ist dir gestorben. Du führst ein neues Leben mit Christus, aus Christus. Darum bist du eingeladen zum Evangelium der Himmelfahrt. Alles das, wonach du suchst, richte das mal neu aus und richte das nach oben. Such da, wo es sich wirklich lohnt zu suchen, weil du da finden wirst, was dir wirklich hilft. Wie kommst du mit Anfechtungen zurecht? Wie kommst du mit Kämpfen in deinem Leben zurecht? Willst du das immer alles selber machen? Such den, der auf dem Thron sitzt. Denn er sitzt auch auf dem Thron deines Lebens. Hör mal auf, ihm die Ehre wegzunehmen, indem du immer alles selber machen willst. Und fang an, ihm die Ehre zu bringen, die ihm gehört. Dazu ist allerdings eine zweite Haltung notwendig. Ich muss zugeben, dass ich in all diesen Belangen meines Lebens ohnmächtig bin. Das kannst du heute eigentlich keinem mehr erzählen. Findest du keine Zuhörer mehr? Ich bin in diesen Dingen aber ohnmächtig. Und wenn ich aus meiner Ohnmacht heraus versuche, diese Dinge zu bekämpfen, indem ich meinen Tod all diesen Dingen entgegenhalte, dann ernte ich nur genau wieder Tod. Ich ernte nicht das Leben. Ich bin aber dazu berufen, im neuen Leben unterwegs zu sein, mit dem Herrn dieses neuen Lebens. Und ich bin dazu berufen, ihn zu erkennen, ihn anzusehen und ihn anzurufen als Herrn über mein neues Leben. Kraft für mein neues Leben bekomme ich aus dem Aufblick auf ihn, bekomme ich aus dem Aufblick darauf, dass er auf dem Thron sitzt, dass er überwunden hat und die Herrschaft an sich genommen hat, die ihm von Gott gegeben wurde. Er regiert und ich darf mein Leben von ihm regieren lassen. Ich darf es ihm hinlegen, ich darf ihm meine Ohnmacht hinlegen, ich darf ihm meine Ausweglosigkeit hinlegen, ich darf ihm mein Scheitern hinlegen, ich darf ihm meine Kämpfe hinlegen, ich darf ihm meine Not hinlegen und ich darf ihm mein ganzes Selbstgemache hinlegen. Zu diesem Evangelium der Himmelfahrt bin ich eingeladen. Schmeiß das ganze Zeug vor den Thron dessen Eigentum du bist. Und dann erwarte von ihm, dass er sich verhält, wie ein heiliger Eigentümer sich gegenüber seinem geheiligten Eigentum nun mal verhalten wird. Er wird die Regierungshoheit in deinen Angelegenheiten an sich nehmen, du musst sie ihm nur lassen. Er wird deine Angelegenheiten rausführen, wie es ihm gefällt. Er kennt da keine Unwahrhaftigkeiten. Er kennt da auch keine Zusagen, die nicht so gemeint sind oder die er irgendwann wieder kassieren würde. Du darfst dir ganz sicher sein, dieser erhöhte Herr auf dem Thron wird dir in seiner ganzen Gnade und Barmherzigkeit begegnen. Vielleicht ist das nicht immer sofort zu sehen. Vielleicht ist das auch eine Sache, die du im Glauben seiner Hoheit überlassen musst. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, bei der er sich dir gegenüber, seinem Eigentum gegenüber, niemals die Butter vom Brot nehmen lässt. Du hast einen kraftvollen Aufblick, wenn du dich ausrichtest auf den, der auf dem Thron sitzt. Paulus sagt in Philipper 3, er wirkt mit seiner Kraft in deinem Leben. Es ist die Kraft seiner Auferstehung, die in dir die Gestaltungshoheit übernommen hat. Und es ist die Kraft seiner Auferstehung, in der er dein neues Leben birgt und es führt. Ob bei Konflikten, die in dir toben, ist es die Kraft seiner Auferstehung. Das bekommt man in Galater 5 noch eindrucksvoller geschildert. Da erklärt Paulus, was ich aus mir selber kann. Leute hassen, mit Leuten in Groll leben, Streitsucht, das kann ich alles selber. Brauche ich keine Hilfe bei. Hilfe brauche ich bei dem Leben, das Jesus Christus in mir schaffen will. Liebe, Friede, Freude, Geduld, Güte, Treue, Freundlichkeit, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und Paulus nennt das ganz bewusst Frucht des Heiligen Geistes. Da muss was wachsen. Und das wächst aus dem neuen Leben, das er in mir geschaffen hat und das er in der Kraft seiner Auferstehung in mir verwirklicht. Ich darf mich ihm anbefehlen, ich darf meine Augen auf ihn ausrichten, ich darf ihm meine Ohnmacht hinlegen und ihn bitten, Herr, dein neues Leben, zu dem du mich berufen hast, das musst du gestalten. Du musst es in mir gestalten und du musst es von mir aus nach draußen tragen. Du musst aus mir etwas machen zum Lob deines heiligen Namens. Diese Kraft liegt im Aufblick auf Jesus. Diese Kraft liegt darin, von dem erhöhten und auf den Thron gesetzten Herrn alles zu erwarten. Wir dürfen alles erwarten, was seinem Wesen entspricht. Wir dürfen alles erwarten, was seiner Herrschaft entspricht. Und wir dürfen zu denen gehören, die das jetzt schon in Freimütigkeit in Anspruch nehmen dürfen, weil uns seine Gnade gehört. Von da aus können wir auch einladen und Menschen begegnen, die in notvollen Situationen einen machtvollen Herrn brauchen und die das brauchen, ihr Leben in einem kraftvollen Aufblick führen zu können. Wir haben einen heilvollen Rückblick. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ihr seid gestorben. Im Griechischen heißt das perfekt immer, das ist fertig. Da ist nichts mehr dran zu rütteln. Das ist in der Vergangenheit abgeschlossen und hat jetzt seine Gültigkeit. Ihr seid gestorben, heißt, euer altes Leben ist mit in den Tod Jesu Christi gegangen. Was euch da eventuell noch plagt, das ist mit in den Tod Jesu Christi gegangen. Was ihr nicht bewältigt, das ist mit in den Tod Jesu Christi gegangen. Aus dem Tod, den wir mit ihm gestorben sind, ergibt sich ja wesensmäßig nicht, dass wir Heilige wären, es ergibt sich aber in jeder Hinsicht, dass wir Geheiligte sind. Den Begriff des begnadigten Sünders, den müssen wir, glaube ich, besser durchbuchstabieren. Dann können wir erkennen, Jesus Christus hat uns angenommen, als wir noch Feinde Gottes waren. Er hat uns angenommen, als an uns nichts Annehmbares war. Er hat uns mit Gott versöhnt, als unser Leben nichts hatte, das wir zu Gott hätten bringen können. Wir sind begnadigte Leute und wir sind mit seinem Tod versiegelte Leute. Das, was da früher war, ist in diesem Tod. Winrich Schäfbuch hat Geschichte erzählt von irgendeinem schwäbischen Dorf, wo das früher üblich war, dass Totenwachen gehalten wurden. Und da hatten sich so ein paar junge Leute überlegt, die kriegen wir jetzt mal dran. Und hatten erzählt, oh, da in dem Sarg, da geht es nachts noch los, da ist gerumpelt, der versucht da wieder rauszukommen. Und dann war ein Schneidermeister, ein ganz tapferer Mann, der sagt, das macht mir nichts aus. Setzt sich da nachts hin. Dann kamen diese jungen Leute und rumpelten da rum. Und dann haut dieser Schneidermeister auf den Sarg und sagt, was tot ist, muss tot bleiben. Und das ist genau das, wie wir zurückblicken können auf das, was in unserem Leben war, bevor wir zu Jesus Christus gekommen sind. Was tot ist, das bleibt tot. Das ist verschlungen in seinen Sieg, das holt uns nicht wieder ein. Wir werden damit niemals wieder konfrontiert werden, weil Jesus es ein für alle Mal in seinen Sieg verschlungen hat. Wir haben einen heilvollen Rückblick. Und damit da nichts wiederkommt, auch dafür sitzt Jesus auf dem Thron und regiert das. Und wir brauchen uns in unserem Gewissen nicht mehr irre machen zu lassen. Was er vergeben hat, hat er ganz vergeben. Und als er uns angenommen hat, war seine Gnade völlig. Es war nichts, das seiner Gnade da entkommen wäre, für das seine Gnade nicht gelten würde. Und es ist nichts, was sich seiner Gnade entziehen würde, wenn wir es ihm bringen, was zu groß wäre für seine Gnade. Sein Sieg geht darüber und er regiert. Das glaube ich schon mal hier erwähnt, was wir in Kolosser 1 finden. Da schildert Paulus diesen Wechsel. Er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das heißt, wir sind aus dem Alten rausgenommen. Das Alte ist für uns tot. Paulus sagt an anderer Stelle, ich bin der Welt gekreuzigt und die Welt mir. Was da noch anrennt und versucht, Geltung zu gewinnen und versucht, den Mund aufzumachen, das ist alles tot. Dem brauche ich nicht mehr zuzuhören. Was tot ist, das muss tot bleiben. Ich bin da rausgenommen, ich bin versetzt worden in das Reich, in die Königsherrschaft Jesu Christi. Jetzt sind da so böse Mächte, die sitzen beim Kaffee zusammen und überlegen sich, wie können wir dem Jens denn jetzt mal richtig einreinwürgen? Und dann ziehen die sich meine Personalakte schlagen die auf und sehen, direkt auf der ersten Seite ist ein dicker roter Stempel reingeknallt, steht drauf, versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und dann schlagen die bösen Mächte meine Personalakte wieder zu und legen die weg und sagen, wir können überhaupt nichts mehr machen. Der ist versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und dann schildert Paulus das weiter in Kolosser 1, wie die Herrschaftsverhältnisse aussehen. Jesus Christus ist der Erste, und das heißt der Oberste, der ganz vorne steht, aller Herrschaften, aller Throne, aller Reiche. Und ich darf außerdem noch wissen, mit diesen Herrschaften habe ich gar nichts mehr zu tun, denn ich bin da rausgenommen und ich bin daraus versetzt in das Reich seiner Königsherrschaft. Er hat mich in seine Gemeinde eingefügt, er hat mich zum Glied an seinem Leib gemacht und auch da ist er das Haupt. Und wer das in Kolosser 1 mal liest, der findet das parallel. Der findet parallel die Gemeinde, wo er das Haupt ist und wo ich Glied sein darf, neben den Verhältnissen dieser Welt, wo er auch das Haupt ist. Das heißt, das, was ihm gehört, ist vollständig herausgenommen aus dem, was böse Mächte zu treiben versuchen. Sein Sieg ist noch nicht zu 100% in dieser Welt umgesetzt. Ich sage das auch mal, weil sich immer mehr Calvinisten im Land rumtreiben. Die gegenwärtige Weltzeit ist nicht das Reich Christi, aber es kommt. Er ist jetzt schon der regierende König. Wir sind versetzt in seine Königsherrschaft. Und als Glieder an seinem Leib, als Teil seiner Gemeinde, sind wir seiner Herrschaft unterstellt und sind nicht mehr Herrschaften, Thronen, Gewalten ausgeliefert. Ich finde das ungeheuer beeindruckend, wenn man von unseren nigerianischen Geschwistern hört, dass sie wieder an Gräbern von erschossenen Angehörigen stehen und dass sie dann aber Siegeslieder Jesu Christi singen, weil sie den Sieger über dem Leben dieser ermordeten Geschwister kennen. Mir ist das zu viel. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Ich glaube, da muss der Geist Jesu Christi mir ganz viel schenken. Und ich muss Jesus an dieser Stelle auch meine Ohnmacht ausliefern. Ich muss ihn um die Glaubenskraft bitten und ich muss ihn bitten, dass er meinen ohnmächtigen Glauben in seine Regierungshoheit einschließt. Geschwister, die in diesen Nöten sind, die erleben das ganz oft. Das finde ich ungeheuer beeindruckend. Wir haben einen heilvollen Rückblick. Und wir haben einen hoffnungsvollen Ausblick. Ihr seid mit Christus gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. 9. und 10. Mai, es ist noch nicht sichtbar. Es geht noch nicht nach außen. Wir leiden noch unter vielem, wir haben noch viele Kämpfe zu bestehen. Auch Römer 8, die Kreatur sehnt sich noch nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Auf dieses Offenbarwerden leben wir noch hin. Wir leben darauf hin, in der Sicherheit, dass Jesus Christus den Thron bestiegen hat, dass Jesus Christus alle Macht im Himmel und auf Erden hat und in der Gewissheit, dass er diese Macht zu einer Königsherrschaft umsetzen wird, wenn er wiederkommt, einer Königsherrschaft, wie sie dem Herzen des Heiligen Gottes entspricht. Unser Leben ist noch verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus unser Leben offenbar werden wird und auf diesen Termin der Weltgeschichte leben wir hin. Wir leben auf den Tag hin, wenn Jesus wiederkommt. Wenn aber Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werden wir mit ihm offenbar werden. Das, was jetzt alles noch nicht offenbar ist, was noch zu kämpfen ist, was noch zu leiden ist, das wird alles hinfällig sein, wenn wir die Herrlichkeit bekommen, die er bei seiner Wiederkunft mitbringt. Und wenn wir hineingenommen werden in das Reich seiner Königsherrschaft, das er aufrichten wird. Ich freue mich auf den 11. Mai. Er wird kommen und dann werden alle Mächte, die ihm widerstreben, in sich zusammenfallen. Und was dann noch da ist, das wird aus seiner Königsherrschaft kommen. Das wird aus dem Herzen des heiligen Gottes, in dem es nichts Böses geben kann, kommen. Das wird aus dem Wesen unseres barmherzigen Vaters kommen. Das werden wir erleben. Wir werden daran teilhaben. Wir dürfen mit Jesus Christus in diesem Reich unterwegs sein. Wir dürfen ihm da dienen. Und wir dürfen uns darauf freuen, dass das eine feste Gewissheit ist. Wir haben einen hoffnungsvollen Ausblick. Amen. Lasst uns nochmal miteinander beten. Herr Jesus Christus, unser erhöhter Herr und König und Eigentümer, wir bitten dich darum, dass du unsere Herzen zu dir ziehst, Herr, und wir bitten dich, dass du uns festmachst im Blick auf dich. Schenke uns die Kraft, die daher kommt, dass du deine Königsherrschaft in unserem Leben verwirklichst. Schenke uns den Frieden, der daher kommt, dass wir dein Evangelium kennen und besitzen dürfen. Schenke uns die Freude und die Gewissheit, die daher kommt, dass wir dein Eigentum sind, dass wir auf dich zugehen und dass du der wiederkommende Herr bist. Amen.